Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Svasta, komm in dir an. Mein Name ist Petra Barron, ich bin schulmedizinisch ausgebildete Ärztin und habe aber relativ früh gemerkt, dass zu ganzheitlicher Gesundheit mehr gehört, als einfach nur zu reparieren und dass wir eben alle Menschen sind mit einem Körper, aber auch mit Gefühlen und einer Seele und dass wir auch genau als solche gesehen und gewertschätzt werden möchten und vielleicht sogar müssen, um eben in uns selbst wirklich zu Hause und heil zu sein. Genau das bedeutet Svasta nämlich. Mit diesem Podcast möchte ich Impulse setzen und dir Anregungen geben, dein Leben informiert und selbstbestimmt in deine eigenen Hände zu nehmen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hi, zu einer weiteren Episode in der Reihe Svasta. Und wie schon angekündigt, geht's jetzt erstmal weiter mit den Gesundheitsbasics. Heute sind wir im Teil 2 und heute soll es um Ernährung gehen. Bevor wir jetzt aber auf Ernährung eingehen, möchte ich nochmal klarstellen, diese Basics, diese ganzen banalen Dinge, von denen wir jetzt sprechen, die sind einfach das Fundament. Und es ist auch egal, ob du schon eine Krankheit hast oder ob du deine Gesundheit einfach optimieren möchtest. Wenn du dieses Fundament außen vor lässt, was schnell passiert, gerade wenn man eine schlimme Diagnose hat, dann ist ganz oft der Fokus auf irgendwelchen ganz gezielten Therapien. Vergiss die Basics nicht. Das ist einfach das, was dein Körper braucht, auch als Grundlage für eine schulmedizinische Therapie. Bewegung, Schlaf, Ernährung und natürlich auch Entspannung. Bleib einfach dran und mach da weiter. Lass dich da auch nicht entmutigen. Es klingt banal, aber es ist wichtig. Ja, Ernährung. Riesenthema. Also da reicht eigentlich der Blog auch gar nicht aus. Wir haben auch schon in den Ayurveda-Grundlagen darüber gesprochen gehabt. Ernährung ist viel geschrieben, wird viel gesprochen, ist ein großes Thema. Ich glaube, es ist inzwischen auch ganz, ganz vielen Menschen klar, dass man da sehr wohl was für sich tun kann, auch wenn wir immer wieder erzählt bekommen, ja, es gibt keine Belege, es gibt keine Studien, ess einfach so weiter wie vorher. Jein. Ja, also ich will auch kein Dogma draus machen, das ist mir ganz wichtig. Also Ernährung muss auch schmecken und muss Spaß machen. Und ja, man soll sich wohlfühlen damit. Aber es gibt natürlich auch die kurze Befriedigung, wo es einfach nur schmeckt, was aber nachhaltig fürs System eben nicht gut ist. Gehen wir gleich drauf ein. Und es gibt eine nachhaltig gesunde und ja, auch wohlschmeckende Ernährung, wo du einfach auch Spaß dran haben kannst und Genuss dabei haben kannst. Also gesunde Ernährung bedeutet nicht, genau wie bei der ayurvedischen, es nicht bedeutet, dass du jetzt nur noch Curry essen sollst, ist es bei der gesunden Ernährung auch nicht so, dass ich dir jetzt hier nur noch mit Rohkost oder sonst was komme. Gesunde Ernährung, wenn ich das zusammenfassen soll zu einem Begriff, dann würde ich sagen, da geht's um Qualität. Ist auch ganz spannend. Wir kümmern uns bei ganz vielen Dingen um Qualität. Gerade auch wenn wir an unser Auto denken, dann ist es das qualitativ gute Motorenöl, weil wir wissen, dass sonst der Motor schneller kaputt geht und so weiter. Aber wenn es um unseren Körper geht, dann darf da anscheinend doch auch oft qualitativ minderwertiges Zeug mit rein. Also zumindest, wenn wir da nicht bewusst rangehen, passiert das ganz schnell. Weil nämlich das, was wir im Supermarkt vorwiegend zu kaufen bekommen, von der Lebensmittelindustrie verarbeitete Dinge sind, auch von der Art und Weise, wie Nahrungsmittel hergestellt werden, auch Massentierhaltung etc. Hier geht es nicht um Qualität, hier geht es um Absatz. Das sind große Märkte und leider Gottes sind viele bei uns in der Gesellschaft auch total entfremdet von ihrer Ernährung und von der Nahrung, die auf ihrem Teller liegt. Also gerade Kinder wissen oft ja gar nicht mehr, wo das herkommt. Und wenn wir jetzt Fleisch anschauen, weiß nicht, ob du Fleisch isst, viele von euch sind bestimmt auch schon Vegetarier, keine Ahnung, ich bin's nicht, ich esse Fleisch. Natürlich ist es ganz einfach, was aus der Packung zu kaufen. Da muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen, wie hat dieses Tier gelebt, wie wurde es geschlachtet, was hat es gefressen, was nehme ich hier gerade zu mir. Es ist einfach entfremdet. Da anzusetzen, das ist, glaube ich, erstmal die Grundlage. Ich denke, da renne ich bei einigen von euch oder bei den meisten von euch auch offene Türen ein. Also ich glaube, wer sich so einen Podcast regelmäßig anhört, der befasst sich schon länger mit solchen Themen. Falls nicht, rate ich dir, wirklich einfach beim Einkaufen mal hinzuschauen, was steht denn drauf. Na, also ich habe das Spiel auch gespielt, als meine Kinder noch klein waren. Ich glaube, ich habe das auch schon in einem anderen Podcast mit Volker oder so erwähnt. Da war mir das auch alles total unbewusst. Ist doch okay, wenn ich da einkaufe. Wir werden da natürlich auch geschützt von unseren Institutionen. Also die Lebensmittel werden ja kontrolliert. Kann ja alles gar nicht so schlecht sein. Ist ja auch schon immer so. Nee, ist es eben leider nicht. Ja, also noch die Generation meiner Großeltern und auch meine Eltern in ihrer Kindheit und Jugend, die hatten noch ganz andere Lebensmittel. Da gab es einfach noch nicht so viel verarbeitete Dinge. Es war noch wesentlich weniger Massenherstellung auch angesagt. Es ist eben doch recht neu. Ich habe durch die Kinder angefangen, die Zusätze, die Inhaltslisten mir anzugucken und zu lesen, weil ich einfach gemerkt habe, die reagieren. Also meine Kinder haben mich vieles gelehrt, auch das. Wir hatten es jetzt gerade wieder. Ich habe wieder Zeugen. Es gab australische Kekse, die mitgebracht wurden. Ich weiß, dass da ganz viele Dinge drin sind, die in einen Schokoladenkeks nicht hineingehören. Sie sind auch noch weiterhin drin. Und tatsächlich haben sogar meine Kinder gemerkt, dass mein Mittlerer reagiert hat auf diese Zusatzstoffe. Und zwar genauso, wie es auch beschrieben ist bei den Zusatzstoffen mit einer, ich will nicht sagen Hyperaktivität, aber er war wie aufgezogen. Und das kenne ich aus der Kindheit der Kinder. Bei meiner Großen waren es vor allen Dingen die Geschmacksverstärker, die massiv Veränderungen bewirkt haben. Dann habe ich angefangen zu forschen. Diese Dinge gehören nicht in unser Essen. Erstens kriegen wir immer wieder zwar gesagt, die sind harmlos. Das mag auch stimmen, wenn ich mir die einzelnen Dinge angucke, dass die in den Dosierungen harmlos sind. Wenn ich aber gewisse Lebensmittel dann wieder und wieder und wieder esse, ja, und gerade bei Kindern muss ich ja auch dran denken, der Körper ist viel kleiner, da ist viel weniger Raum, um mit solchen Fremdstoffen umzugehen. kommt aber noch ein anderer Faktor hinzu, es sind meistens ja ganz, ganz viele Stoffe, die in einem Nahrungsmittel drin sind oder die in unserer Nahrung über einen Tag verteilt drin sind. Also Zusatzstoffe, wo du die vermeiden kannst, vermeide die. Und leider ist es eben auch oft so, dass wir glauben, wir kaufen ganz grundlegende Nahrungsmittel ein. Wir müssen lesen. Das ist alles wunderbar, ganz klein geschrieben, damit man auch ja gar nicht auf die Idee kommt, das zu lesen. Aber es lohnt sich zu lesen. Wo ich auch ganz sensibel bin, sind Dinge, die als Label haben, zuckerfrei oder fettreduziert. Das kommt zu einem Preis. Ja? Also wenn ich versuche, etwas mit Fett zu reduzieren, dann geht mir natürlich auch ein Geschmacksträger ein wichtiger verloren. Das heißt, ich muss diesen Geschmack ja irgendwie anders wieder reinbringen, sonst kaufen es die Leute nicht. Also sei einfach wachsam im Supermarkt, lese die Inhaltsliste und ich sage immer, das, was deine Uroma nicht kannte, das sollte auch nicht in ein Lebensmittel hinein. Und wenn da irgendwelche Begriffe stehen, ja, es gibt auch E-Nummern, wo wirklich was Harmloses hinten dran steckt, aber es ist selten der Fall. Und betrachten wir uns gerade mal Konservierungsstoffe. Konservierungsstoffe sind fast überall drin. Wenn wir irgendwas Abgepacktes kaufen im Supermarkt, ist ja auch klar, muss ja, ja, sonst hält es ja nicht, sonst brauche ich das nicht verkaufen. Konservierungsstoffe machen was? Die verhindern Bakterienwachstum. In unserem Darm machen sie aber das Gleiche. Warum sollten sie denn dort aufhören? Ja, es gibt natürlich einzelne Dinge, die werden von uns auch verdaut. Also gerade Vitamin C spielt hier rein, die Ascorbinsäure, die oft eingesetzt wird. Aber auch da gehe ich nächstes Mal gerne nochmal drauf ein. Auch bei den Mikronährstoffen, Ascorbinsäure ist ja Vitamin C. Wenn wir da so nah wie es geht an der Natur bleiben, ist es für unseren Körper, glaube ich, besser, als wenn wir da synthetisch hergestellte Stoffe nehmen. Nehmen wir ein anderes Beispiel, was fast in sehr, sehr vielen Produkten drin ist, das sind Emulgatoren. Emulgatoren bewirken, dass eine fettige und eine wässrige Substanz sich nicht ständig voneinander absetzen, also dass du nicht oben auf dem Nutella die Ölschicht draufstehen hast. Bewirkt aber tatsächlich auch, dass die Schleimbarriere in unserem Darm kaputt geht. Also wir haben so viele Menschen, die Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben, die Allergien haben, wo wir von Leaky Gut auch sprechen, da sind diese Dinge oft mitbeteiligt. Also achte einfach drauf, was du einkaufst. Ganz grob sage ich immer, wenn mehr als 5 Dinge auf der Zutatenliste stehen, lass liegen. Dann kauf lieber die einzelnen Grundnahrungsmittel und bereit's dir selber zu. Macht sowieso auch Spaß. Und tatsächlich ist es ein Irrglaube. Ich falle auch immer wieder in die Falle, gerade dann, wenn ich Stress habe. Ich habe durchaus auch mal Stress. Bin auch nur ein normaler Mensch. Dass ich das Gefühl habe, nee, heute habe ich keine Zeit zum Kochen. Tatsächlich ist es aber so, dass eine Packung aufzumachen und in die Pfanne oder in den Ofen zu geben, manchmal genauso lange dauert, wie wenn ich eine Gemüsesuppe herstelle. Kann ich ja auch aus tiefgefrorenem Gemüse machen. Da ist zumindest nichts zusätzlich drin im Normalfall. Also da einfach ein bisschen achtsam sein. Ich komme nochmal darauf zurück, dass ja immer gesagt wird, es gibt keinen Nachweis, dass irgendwas was bringt. Das liegt wahrscheinlich auch ganz einfach daran, dass es so viele verschiedene Richtungen gibt, die sich auch ja wieder widersprechen. Ja, also wenn ich mir jetzt angucke, wenn ich mich vegan ernähre, ist es ziemlich verschieden zu, wenn ich mich Paleo ernähre oder ketogen ernähre. Das kann nämlich durchaus bedeuten, dass ich recht viel tierische Produkte drin habe. Es gibt die Rohköstler, dann kommt der Ayurveda und sagt, bitte nicht Rohkost essen, lieber warm. Es gibt die Makrobiotik, es gibt ganz viel. Ich werde da wahrscheinlich auch nochmal zu den einzelnen Richtungen kurze einzelne Episoden aufnehmen oder auch einen Blogartikel dazu schreiben. Es gibt einfach so viele Richtungen, die sich widersprechen, die aber alle Anhänger haben, wo es funktioniert. Das ist natürlich dann schwierig zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Und da kommen wir wieder zu einem wichtigen Punkt. Ich sage ja immer, lass die Kirche im Dorf. Wenn irgendwas dogmatisch wird, und behaupte, das ist für alle das Richtige, dann sei immer ganz, ganz vorsichtig. Da bringe ich wieder den Ayurveda rein, aber den brauche ich an der Stelle eigentlich gar nicht. Ich glaube, es ist jedem klar, dass wir alle verschieden sind. Ja, wir sind alle Menschen und haben alle etwa grob den gleichen Bauplan, aber eben nur grob. Und ich muss gerade auch bei der Ernährung individuell gucken. Ich muss gucken, was habe ich für ein Mikrobiom? Also was meine Darmflora verdaut ja für mich mit. Und die hängt natürlich auch davon ab, wo ich kulturell herkomme. Also was in meiner Familie gegessen wurde. Ja, das wird ja auch weitergegeben. Es geht aber auch darum, was ist einfach traditionell für mich das, was ich gut verdauen kann? Was kennt mein Körper? Und dann, wenn wir nochmal weiter gucken, natürlich hat auch jeder eigene Geschmacksvorlieben. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Essen muss Freude bereiten. Also ich will hier überhaupt gar nicht irgendwelche Regeln aufstellen, dass du irgendwas nicht mehr essen darfst. Natürlich bedeutet das auch, dass man zum Beispiel das Stück Sahnetorte am besten noch aus der Tiefkühltruhe mit ganz vielen Zusätzen, weil sonst ließe sich das gar nicht so einfrieren. Ja, ich möchte hier keine Markennamen nennen, aber es gibt da nicht so viele, wo ich... Also schau einfach drauf. Und es bedeutet eben nicht, dass das Stück Sahnetorte jeden Tag 3 in Ordnung ist. Das ist einfach nicht gesund. Ich glaube, da brauche ich auch nicht viel erklären. Aber dass du an einer Feier oder an einem Geburtstag oder wenn du dir es schmecken lassen möchtest, ein Stück Sahnetorte genießen kannst, by all means, das tue ich auch. Wobei du vielleicht merken wirst, wenn du Stück für Stück die Ernährung umstellst in Richtung mehr Qualität und mehr grundlegende Nahrungsmittel, dann schmeckt es irgendwann gar nicht mehr so gut. Schon gar nicht die fertigen Dinge. Da kommen wir jetzt auch nochmal auf einen anderen ich sag mal Zusatz in den Nahrungsmitteln, und das ist nämlich Zucker. Den möchte ich hier nicht ganz außen vor lassen. Ich bin kein Verfechter der ketogenen Ernährung, also wo es ganz krass drum geht, Kohlenhydrate wegzulassen. Das kann man mal machen, kurmäßig. Ich glaube auch, dass man da sehr viel bewegen kann. Aber es wäre mir auf die Dauer oft zu extrem und zu viel Verzicht. Allerdings, und jetzt kommt ein großes Aber, wir essen viel zu viel Zucker in unserer Gesellschaft. Zucker ist überall zugesetzt und Zucker ist etwas, was unser Körper noch nicht so lange kennt. Ja, also es ist einfach sehr teuer gewesen. Es gab mal Honig in der Vergangenheit. Es gab natürliche Süßungsquellen, natürliche Zucker. Aber was heute passiert ist, dass das ja selbst in der Wurst und in Dingen, wo man es einfach überhaupt nicht vermutet, Zucker und andere Kohlenhydrate drin sind. Ganz kurz rausdeuten möchte ich hier gerne auch nochmal die Fructose, den Fruchtzucker. Der klingt immer so super gesund und der wird gerade auch Joghurts und aber auch anderen Dingen zugesetzt. Softdrinks, um die hier mal zu nennen, ja, ist einfach eine Katastrophe eigentlich für den Körper. Wir haben es jetzt aus den USA übernommen, obwohl wir da wissen, was es für Schäden anrichtet. Ich rede von diesen High Glucose Corn Syrups, diese also ganz hochkonzentrierten High Fructose Corn Syrups, also diese Glucose-Fructose-Syrups, die ganz hochkonzentriert auch dir den Fruchtzucker liefern und die vielen Dingen zugesetzt sind. Entschuldige, im Hintergrund schnarcht es. Das bin nicht ich, das ist der Hund, wie immer. Die ist jetzt einfach schon fast 14. Die darf das, da hinten liegt sie und schläft. Also Fructose ist prinzipiell in der Frucht mit Sicherheit kein Problem, aber zugesetzt tatsächlich ein Problem für die meisten Körper. Wir sehen das, dass die Fructoseintoleranz zunimmt. Das liegt ganz einfach daran, dass wir Fructose gar nicht ungehindert aufnehmen können oder unbeschränkt aufnehmen können in den Körper. Fructose wird über ein Carrier-System in die Darmzellen aufgenommen. Das heißt, ich habe nur eine gewisse Kapazität und die ist relativ rasch erreicht. Der Pegel ist ganz unterschiedlich. Manche können mehr verdauen als andere. Aber wenn eben diese Kapazität erreicht ist, dann kommt die Fructose im Dickdarm an und da sorgt es für Probleme, Blähungen, Schmerzen damit auch verbunden. Es kann zu Durchfällen kommen, also die typischen Symptome von einer Fructoseintoleranz. Und wie gesagt, hier geht es ganz selten um die Früchte, wo der Fruchtzucker einfach in einem Gesamtgefüge verbunden ist. Allerdings muss man da dann natürlich auch wieder aufpassen, wenn ich Früchte in hoher Menge zu mir nehme, also zum Beispiel auch in Smoothies oder in Säften. Das ist einfach, da kann ich wesentlich mehr zu mir nehmen, ohne dass ich mich satt fühle. Also wenn ich 3 Äpfel esse, habe ich genug. Aber einen Apfelsaft mit 5 Äpfeln, den kann ich locker trinken. Und da muss man natürlich auch wieder so ein bisschen hinschauen, wenn es da Probleme gibt. Aber generell geht es einfach darum, schau hin, was du kaufst, weil Fructose ist einfach ganz oft in hochkonzentrierten Mengen zugesetzt. Und wir wissen hier auch, dass Fructose kein Sättigungsgefühl verursacht und dass wir tatsächlich nicht Energie gewinnen durch Fructose, sondern Energie abgeben. Aber gleichzeitig kann es zu Fettleibigkeit führen. Also es macht träge und dick und schadet uns. Also zugesetzte Fructose ist mir echt ein Dorn im Auge und ich konnte nicht verstehen, dass wir das trotz des Wissens jetzt einfach auch bei uns erlaubt haben in den Fertigprodukten, in den Nahrungsmitteln. Also jetzt habe ich mich ziemlich lange über das Thema Qualität ausgelassen. Ich möchte gerne noch ein Thema erwähnen, was mir einfach auch wichtig ist, das ist die Massentierhaltung. Es geht einfach hier auch um das, was uns vorgegaukelt wird. Ein Beispiel zu nennen, bayerische Staatsmolkerei Weihenstephan, das war mal so, die ist aber inzwischen verkauft und privatisiert, durfte aber das Wappen übernehmen, also was auch zum Beispiel eine Sauerei ist. Also ganz viele Dinge werden wir geblendet. Pass auf. Lass dich nicht blenden. Wenn du dich da ein bisschen weiter einlesen willst, da wurde ja auch viel dazu geschrieben. Es gibt ein recht gutes Buch, finde ich. Es ist ein ziemlich guter Augenöffner. Der heißt, es ist ein Einkaufsführer, Besser einkaufen von Katharina Schickling. Du findest den auch wieder auf meiner Website. Da habe ich dir ja mal ein paar Bücher, Buchempfehlungen einfach zusammengestellt. Da kannst du auch noch mal gucken. Da ist der auch aufgelistet unter www.drpetrabaron.de. Auch wieder bei Führe dich in der Kategorie. Ich habe es auch wieder verlinkt. Da ist auch dieser Einkaufsführer dabei. Das Schöne ist, wenn du mit qualitativ gutem Essen was für deine Gesundheit tust, dann tust du automatisch auch was für die Umwelt und für die Tiere und für den Planeten. Qualität bedeutet nämlich ganz einfach dann auch schon, dass du gewisse Dinge, gerade tierische Produkte, gar nicht mehr jeden Tag essen kannst normalerweise, weil es dann einfach auch teuer ist. Gute, artgerechte Tierhaltung kostet einfach Geld. Da dauert es auch länger, bis ein Tier schlachtreif ist. Ich kriege weniger Milch aus der Kuh als bei den Hochleistungskühen, die sich nicht mehr bewegen dürfen, weil sonst die Milchproduktion einbricht. Ich brauche weniger Antibiotika, ich brauche weniger Soja im Futter, all diese Dinge. Also wir wissen übrigens auch bei der Fleischqualität, es macht einen riesen Unterschied, was dieses Tier gefressen hat und wie es gelebt hat. Also ein weidegehaltenes Rind hat wesentlich weniger Omegas, also entzündungsfördernde Omega-6-Fettsäuren im Fleisch, als jetzt zum Beispiel ein silagegefüttertes Rind. Ja. Also das sind einfach Dinge, da lohnt es sich hinzugucken. Auch Gemüse, das, was wir heutzutage im Supermarkt kaufen, kommt oft von weit her, ist unreif geerntet, damit es überhaupt hier ankommt, enthält einfach nicht mehr das, was es eigentlich enthalten sollte. Ja, und dazu kommt das, je nachdem, wie es angebaut wird, also es gibt in Spanien riesige Gewächshäuser, natürlich nicht nur in Spanien, da wird auf Glaswolle angebaut oder was auch immer, wie immer dieses Material heißt, jedenfalls nicht auf Boden. Und wir wissen heute, dass wir unsere Bodenorganismen einfach auch brauchen, um vernünftige Nahrungsmittel herzustellen. Und ja, da ist halt nur das drin, was man oben reinkippt und nicht mehr das, was unsere Böden alles hergeben können. Also es lohnt sich da wirklich auf Qualität zu achten. Versuch möglichst zu wissen, wo deine Nahrung herkommt. Kauf regional, kauf saisonal, aber das ist ja nichts Neues, da erzähle ich ja alte Geschichten neu. Aber ich glaube, man kann sie nicht oft genug hören, weil es ist einfach sehr bequem im Supermarkt, das zu kaufen, was gerade da liegt und was billig ist. Gibt es noch ein schönes Buch, wenn davon nur die Hälfte stimmt, also dann ist es echt immer noch ein Schocker. Billig kommt uns teuer zu stehen, den Autor weiß ich jetzt gar nicht mehr, also der deckt auch ganz viele Dinge auf. Puh, also da möchte man wirklich eigentlich gar nicht mehr einkaufen gehen, dann will man nur noch zum Selbstversorger werden. Dass das aber eben wieder nicht machbar ist für die meisten, ist klar. Und deshalb muss es hier auch darum gehen, was kannst du für dich Schritt für Schritt umsetzen. Wie gesagt, du schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn du hier auf Qualität setzt. Deine Gesundheit und unsere Umwelt, unseren Planeten. Ich würde gerne noch kurz auf das Thema Intervallfasten eingehen. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Das ist was, was immer mehr Evidenz bekommt, immer mehr auch in den Fokus von Schulmedizinern rückt. Was ist Intervallfasten? Viele von euch haben vielleicht schon auch eine Fastenkur gemacht, manche werden wahrscheinlich auch schon Intervallfasten praktizieren. Letztendlich ist das was, was in vielen Kulturen, gerade auch im Ayurveda, eigentlich schon immer zumindest in einer milden Form empfohlen wurde. Es ist ganz häufig in der Naturheilkunde die Rede, aber auch im Ayurveda, von einem sehr frühen Abendessen. Beim Intervallfasten geht es darum, statt eine längere, anstrengende und auch nicht für jeden geeignete Fastenkur über mehrere Tage oder Wochen zu machen, dem Körper immer wieder in ganz regelmäßigen Abständen die Gelegenheit zu geben, zu putzen. Also dass er nicht immer wieder mit neu ankommender Nahrung bombardiert wird, sondern dass er Gelegenheit hat, immer wieder auch ein Selbstreinigungsprogramm laufen zu lassen und auch Dinge, die jetzt mit einem großen Ansturm von Nahrung einfach irgendwo erstmal zwischengelagert wurden, ja, das, was wir Ama nennen im Ayurveda oder Schlacken in der Naturheilkunde, dass man das auch wieder abverdauen kann. Intervallfasten heißt, dass du entweder 1-2 Tage pro Woche eine reduzierte Ernährung, also Null Diät, nur trinkst oder auch dich von Gemüsesuppen, also da gibt's auch wieder Stufen, ernährst. Oder aber, das ist die gängigere Version, du hast bestimmt schon von 8-16 gehört. 8-16 bedeutet, du kannst über 8 Stunden am Tag essen, was und wie viel du möchtest. Achte auch hier natürlich auf Qualität, also es nutzt natürlich alles nichts, wenn du in diesen 8 Stunden ganz viel Junkfood, Fastfood zu dir nimmst und dich wunderst, warum dann das Intervallfasten nicht funktioniert. Also natürlich da auch auf gesunde Ernährung achten. Und dann geht es darum, über Nacht, das ist die einfachste Variante, deinen Körper zu entlasten, indem du nichts mehr isst. Das widerspricht natürlich ganz oft unserer Kultur, wo abends eine große warme Mahlzeit im Kreis der Familie eingenommen wird. Kann man machen, machen auch viele. Und dann musst du eben schauen, ob du vielleicht morgens das Frühstück verschiebst oder erst zu Mittag wieder was isst. Versuch einfach 16 Stunden Karenz einzuhalten. Gute Nachricht ist, Frauen brauchen meistens etwas weniger. Spiel einfach damit. Und du musst auch nicht gleich mit 16 Stunden anfangen. Rutsch vielleicht einfach dein Abendessen ein Stück zurück. Also, dass das immer früher wird. Als die Kinder klein waren, haben wir jeden Tag um 4:30, 5 zu Abend gegessen, weil die einfach damals sehr früh ins Bett gegangen sind. Das hat für uns einfach viel besser funktioniert. Und ich muss sagen, es war prima. Und nein, wir hatten auch keinen Hunger später. Das war eine kurze Umgewöhnungszeit und dann war das einfach normal. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, da versuche ich auch wieder hinzukommen. Das ist natürlich mit Abendprogramm und Sport immer sehr schwierig. Deshalb spiel damit. Ja, guck einfach, wie viel schaffst du. Auch da gilt wieder, jedes Stündchen ist besser als keins. Ja, also jeder Schritt ist einfach besser. Und die Erfolge sind bei vielen Menschen drastisch. Ja, also auch gerade Gewichtsverlust, der sich oft einpegelt dann auf einem gesunden Level, aber auch Dinge wie Cholesterinwerte, die Leber wird geschützt. Also da kann man wirklich, kannst du ja auch mal dich einlesen in die Thematik. Lohnt sich. Da kommen einfach nochmal ganz neue Dinge in Gang, wenn man den Körper auch mal einfach in Ruhe lässt und nicht ständig füllt. Ja, wie gesagt, ich würde bei der Ernährung versuchen, immer die Kirche im Dorf zu lassen. Guck, was dir schmeckt, was dir gut tut. Versuch, so breit und frisch und natürlich wie möglich zu essen. Möglichst viel Gemüse, so viel wissen wir heute und das ist auch nicht mehr umstritten. Also hol dir die Ballaststoffe aus viel Gemüse, viel frische Kräuter. Im Frühling jetzt wachsen ja auch die Wildkräuter. Es macht auch Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und es ist plötzlich auch was ganz anderes, wenn du weißt, was du auf dem Teller hast. Und wenn du weißt, du hast hier Qualität auf dem Teller, dann genieß es. Wie gesagt, vorwiegend Gemüse, Kräuter, gutes, hochwertiges, auch Vollkorn, Getreide ist in Ordnung, auch wenn es Kohlenhydrate sind. Aber nimm einfach wenigstens nicht das Weißmehl, wo du kannst, sondern versuch's auf, darf ja auch fein ausgemahlen sein, das Vollkornmehl umzusteigen. Und dann würde ich da gar nicht weiter auf die Feinheiten eingehen. Tierische Produkte habe ich überhaupt kein Problem damit, aber achte vor allem hier auf die Qualität. Milchprodukte würde ich generell sehr wenige zu dir nehmen. Wir sind einfach eigentlich nicht dafür gemacht. Wir sind die einzige, auch in unserer westlichen Kultur haben wir einen sehr hohen Verbrauch und haben vielleicht auch dadurch viele von unseren gesundheitlichen Problemen, die bei uns in der westlichen Gesellschaft, einfach in unserer Wohlstandsgesellschaft einhergehen. Also wir haben hier auch viele Hormone drin. Wir haben in der Milch auch Erbgutanteile von keine Ahnung was. Ja, also wir haben da Messenger-RNA drin, Ringe, also RNA-Ringe drin, wo man noch nicht so ganz weiß, was das alles mit uns macht. Also pass auf, bei Milch, wenn, dann kauf möglichst sehr gute Qualität, also Demeter-Qualität. Und auch bei Fleisch, achte einfach drauf. Und wie gesagt, es schmeckt viel besser, tust was für deine Gesundheit. Und ja, es ist deutlich teurer, aber dafür hast du dann auch wieder vielleicht ein Maß an Fleisch in deiner Ernährung, was an sich einfach schon gesünder ist als häufig und dafür schlechte Qualität. Genieß dein Essen. Das ist das Wesentliche. Und hab Spaß am Kochen. Gerne auch an der ayurvedischen Küche. Experimentier einfach ein bisschen. Und ja, lass es dir schmecken. Ja, schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit inspirieren und würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback oder ein Abo hinterlässt, falls es dir gefallen hat. Wenn du tiefer in die Gesundheitsthemen einsteigen magst, dann melde dich gern bei mir oder schau einfach auf meiner Seite vorbei. Das ist www.drpetrabaron.de. Alles ein Wort, Doktor einfach nur DR und Baron ist wieder Baron mit Doppel-R in der Mitte. Ich fände es schön, wenn wir uns auch in der Zukunft wieder begegnen würden, entweder hier oder live. Herzlichst, deine Petra.